Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Herzlich willkommen bei Face to Face, let's talk about aesthetics. Hier sprechen Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.
Dr. Alexandra Ogilvie, muss man dazu sagen, hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Ästhetik, ist Fachärztin für Dermatologie, also Hautärztin. Und über was könnten wir heute nicht besser starten als mit klassischem Hautthema? Wir machen die Leute jetzt einfach mal ein bisschen neidisch. Wir waren heute nämlich den ganzen Tag auf der Skipiste. Wir sind hier im wunderschönen Österreich.
Oh ja.
Am Steinern Meer in einem super netten Hotel in der Jufenalm. Sitzen hier und erzählen euch jetzt was zur Hautpflege im Winter und zum Übergang ins Frühjahr.
Und wir haben genau das, Franziska, ja heute schon an der eigenen Haut erlebt. Wir waren morgens im Nebel gestartet und sind mit dem Lift hochgefahren. Oben hat dann die Wolkendecke aufgerissen. Wir waren in der strahlenden Sonne. Es ist durchgehend eigentlich so unter 0 Grad geblieben. Und wir haben schon, gerade weil wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht haben, was wir dann erzählen wollen, an der eigenen Haut gemerkt, dass sie anders tickt, als sie im Sommer ticken würde, wenn wir jetzt am...
Ich merke das jetzt. Also ich habe so eine richtig gute Durchblutung gefühlt. Die fühlt sich sehr warm an und so latent müde auch so ein bisschen. Ich neige aber auch in höheren Lagen immer zur Wassereinlagerung. Das merke ich auch gerade. Also die Haut ist schön prall, würde ich sagen. Aber ich merke, die trocknet wahnsinnig schnell aus.
Und das ist genau eigentlich schon mal das erste Thema, was wichtig ist, sich klar zu machen, wenn man sich fragt, warum die Haut im Winter einfach mal anders reagiert und anders tickt, als sie vielleicht im Frühjahr oder im Sommer tickt. Und das liegt daran, dass das Bedürfnis der Haut natürlich an den Außenfaktoren, an der Umwelt festgemacht ist. Wir haben zum einen niedrigere Temperaturen, das haben wir heute gemerkt. Es war ja wirklich richtig kalt, dann ist zwischendurch mal so ein bisschen Feuchtigkeit und Schneestaub ins Gesicht.
Und wenn es draußen richtig kalt ist, macht man es drin richtig warm, ne? Und trocken.
Das ist genau der Punkt. Man kommt dann ins Warme, kuschelig und da ist die Innenraumluft brutal trocken. Und das fordert von der Haut natürlich eine ganz andere Anpassungsfähigkeit, als das bei eher so konstanten Temperaturen mit weniger Temperaturgefälle der Fall ist.
Stress, oder? Ist richtiger Stress für die Haut.
Ist es. Ist es. Jetzt könnte man sagen, man stresst die Haut ja bewusst, wenn man in die Sauna geht. Das ist ja wie so ein Training für die Haut. Und das stimmt auch. Man kann durch Sauna die Haut schon auch an solche Wechsel gewöhnen und auch so einen gewissen Trainingseffekt erzielen. Aber was man wirklich wissen muss, und das kann man dann auch sehr praxisnah mit wenigen Veränderungen in seine Routine einbauen, die Haut braucht tendenziell etwas mehr Lipide in
Fett.
Der Pflege.
Ich glaube, Lipide verstehen viele nicht. Wir verstehen das natürlich.
Nennen wir es Fett. Ja.
Es klingt unsexy, aber Fett... Fett ist gut im Winter.
Im Winter für die Haut kann es gut sein. Und selbst für Haut, die zu Unreinheiten neigt, die auch gerne mal kleine Entzündungen, Pickelchen entwickelt, auch im Erwachsenenalter, nicht nur junge Mädchen oder junge heranwachsende Jungs haben Akne, sondern es gibt ja auch die Akne im Erwachsenenalter. Das ist auch nochmal eine eigene Podcast-Folge.
Okay.
Akne,
ja,
nicht nur ein Thema in der Pubertät. Das machen wir, nehmen wir auf. Aber da sind ja dann Bakterien im Spiel und Bakterien sind auf trockener Haut auch lieber und schneller, verbreiten sich schneller und fördern auch manchmal eher so kleine pickelige Entzündungen. Heißt, der Umkehrschluss, wenn ich jetzt im Winter plötzlich ein bisschen Pickelchen entwickle, Angst zu haben, auf keinen Fall etwas zu Reichhaltiges aufzutragen, ist verkehrt. Man muss die Barriere, und das ist jetzt das Stichwort, man muss die Hautbarriere immer im Auge behalten.
Also das ist ja hier ein Podcast und man hört es ja nur. Vielleicht noch mal ganz kurz so als Beispiel. Man muss sich dann die Haut vorstellen wie so eine kleine Wüste, wo so kleine Risschen drin sind, oder? Und da kommen die Bakterien dann besser in die Haut rein und können dann dort Pickel entwickeln und Entzündungen fördern? Oder wie muss ich das verstehen?
Genau. Oder du kannst jetzt ja auch ganz gut wie so eine Regenmantelfunktion vorstellen, aber eben nicht so ein klassischer, gewachster Gummiregenmantel, sondern eher so eine modernere Membran, gerade jetzt, wo wir auf der Skipiste waren, wir wissen, wie unsere Skikleidung, die von außen zwar dicht ist, aber den Abtransport natürlich noch gewährleistet. Und diese Funktion, die so fancy in allen möglichen modernen Textilien entwickelt wird, die bringt unsere Haut von Natur aus mit. Und das ist diese ausgewogene, der Einbau von einzelnen Fetten, Lipide, heißt es im Fachjargon, zwischen den Ziegelsteinen einer Mauer. Also du kannst dir die Haut
machen das dann dicht, die dichten das ab quasi.
So ist es. Du hast die Ziegelsteine, die geben das stabile Gerüst und dazwischen sitzen diese Lipide. Und nicht jedes Lipid, nicht jedes Fett in einer Creme ist in der Lage, naturähnlich oder naturidentisch sich zwischen diesen Ziegelsteinen so richtig einzupassen.
Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt, wenn es um Lipide geht und darum geht, mir Fett ins Gesicht zu schmieren.
Wolltest du Melkfett nehmen?
Ja, entweder Vaseline oder was, Bepanthencreme. Wenn man sich das schön ins Gesicht macht, ist das eher gut oder eher schlecht?
Also das ist nicht immer schlecht, aber es ist oft nicht zielführend. Also das kann zwar mal wie so eine Versiegelung machen und in so ganz akuten Extremsituationen, zum Beispiel auf den Lippen, da kommen wir vielleicht später nochmal separat drauf. Die Lippen sind ja eine ganz spezielle Haut, die auch sehr exponiert ist im Winter. Aber generell sollte es lieber eine Fettzusammensetzung in diesen Pflegeprodukten sein, die sich eben perfekter den die Natur eigentlich für unsere Haut schon vorsieht, anpassen und sich da so einbauen. Und da denke ich eher an Squalan, an Ceramide.
Ich wollte gerade fragen, wenn ich vorm Regal stehe, auf was muss ich achten? Ich will zum Beispiel Shea Butter oder
Fett steht halt nicht drauf.
Ja,
ne?
Es steht nie Fett drauf. Das wird es viel einfacher machen wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es gibt ja schon auch so Übersetzungshilfen. Es gibt ja so Apps, mit denen man sich das quasi übersetzen lassen kann, was da hinten bei den Inhaltsstoffen draufsteht. Aber Shea Butter, Avocadoöl, Squalan, das sind so lipide Fette, die in der Winterpflege eigentlich einen guten Platz haben.
Wir haben ja jetzt über Fette, Lipide gesprochen. Fette Lipide. Auch schön. Wie ist es denn? Ich meine, fast jeder benutzt mittlerweile Hyaluronsäure-Seren. Kann ich das im Winter auch machen? Ich habe nämlich mal gehört, dass es gar nicht so clever ist, im Winter sich zu viel Feuchtigkeit als Serum zum Beispiel aufzutragen, weil es dann ab bestimmten Temperaturen eher negativ ist. Wie kriege ich denn im Winter die Feuchtigkeit, die die Haut ja trotzdem braucht?
Ganz wichtiger Punkt, genau, Franziska. Also auf der einen Seite die Fette, die Lipide, auf der anderen Seite die Feuchtigkeit. Um mal Ursache und Wirkung so auseinanderzuhalten, die Fette sorgen für die gesunde Barriereschicht und helfen der Haut, ihre eigene Feuchtigkeit optimal zu speichern. Im Winter geht viel Feuchtigkeit verloren, meint man gar nicht, ist ja nicht so heiß, aber durch diese trockene Innenraumluft und auch, ich glaube schon, dass bei den meisten von uns das Durstgefühl natürlich ein bisschen runterreguliert ist. Man trinkt weniger im Winter, fehlt dann der Haut auch. Das heißt, wir brauchen Feuchtigkeit. Wir müssen die Haut befähigen, ihre eigene Feuchtigkeit besser zu speichern durch eine Unterstützung der Barriere mit den entsprechenden Lipiden und auch mit Inhaltsstoffen wie Urea, Harnstoff und Glycerin. Aber sie braucht zusätzlich auch Feuchtigkeit. Feuchtigkeit können wir der Haut durch zum Beispiel Hyaluron auch zuführen. Das sollte auch passieren, aber vielleicht tendenziell nicht, bevor man direkt in die Kälte rausgeht.
Also das heißt, nicht Hyaluronsäure-Serum morgens auftragen,
genau.
Dann egal, ob man Lipide drüber macht oder nicht, ab auf die Piste, sondern das dann eher abends?
Also so empfehle ich es auf jeden Fall meinen Patientinnen, weil oft so in dem ganzen hektischen Ablauf ist dann der Zeitabstand von Auftragen und doch Exposition mit Kälte kürzer, als man es vielleicht eigentlich gedacht hat und wollte. Und dann kann es bei stark unter Null liegenden Temperaturen schon auch schädlich für die Haut sein, wenn man eher so eine frische Feuchtigkeit mit einem Serum gerade auf der Haut hat.
Also sprich, als Städter jetzt in Hamburg lebend, kann ich das auch durchaus morgens auftragen, wenn ich weiß, ich steige jetzt eh nur schnell in die U-Bahn, fahre in die Arbeit, es hat draußen 2-3 Grad, dann ist es nicht schlimm. Ne?
Und dann ist ja auch eigentlich kein Bedarf, die gesamte Pflegeroutine so zu hinterfragen und auf den Kopf zu stellen. Das merkt man ja. Man sollte ja schon auch immer ganz gut in sich reinhören. Und die meisten von uns und von unseren Hörerinnen und Hörern merken ja auch, dass sie in einem normalen, alltagstauglichen Stadtwinter jetzt auch keine so riesigen Unterschiede merken. Aber in dem Moment, wo man realisiert, jetzt hier
trockene Stelle oder wenn man eh Problemhaut hat, ich glaube, dann merkt man viel schneller, dass was fehlt. Und dann muss man aber auch, glaube ich, schnell reagieren, oder? Sonst manifestiert sich das so.
Absolut. Und es gilt ja nicht nur fürs Gesicht. Also wir nennen uns Face-to-Face und wir sprechen viel
body
über Gesicht.
Body-to-Body, Body-Talk.
In dem Fall Deep Body-Talk. Das gilt ganz besonders und das vernachlässigt man ja manchmal.
Oh, ich merke das total. Es fängt immer alles an zu jucken. Man duscht ja dann auch so richtig schön heiß, auch viel zu heiß. Mein Mann sagt immer, ich verbrühe mich.
Ja.
Finde ich nicht.
Ja.
Aber ich merke es, wenn ich aus der Dusche rauskomme. Es spannt alles, es juckt. Ich habe tendenziell trockene Haut und im Winter brauche ich auch viel mehr, was ich da auf die Haut auftrage nach der Dusche, damit es nicht mehr juckt.
Fängt auch schon ehrlicherweise mit deinen Duschprodukten an.
Okay.
Wenn du sonst gerne vielleicht mal so einen Duschschaum oder so ein erfrischenderes Gel nimmst, dann lohnt es sich im Winter zu überlegen, ob man nicht auch mal auf ein Duschöl geht.
Mhm.
Und dann empfehle ich eigentlich, die Haut nach dem Duschen, Baden nicht komplett abzutrocknen, gar nicht so abrubbeln, schon gar nicht, sondern immer einige Tropfen Wasser auf der Haut stehen lassen, dann die eher etwas lipidhaltigere Bodylotion, die man sich für den Winter dann genommen hat, gerne auch mit Urea zum Beispiel, in der Hand so ein bisschen vorverteilen und mit einigen der Tröpfchen Wasser, die auf der Haut stehen, zusammen so zu verteilen und richtig schön einzumassieren.
Weil das Wasser speichert sich dann mit der Creme
so
ein,
es.
Oder? Das habe ich mal gehört
so
bei Körperölen, aber ich wusste nicht, dass es, siehste, habe ich auch wieder was gelernt.
Absolut. Und Harnstoff ist zum Beispiel ein guter Inhaltsstoff, der zusätzlich der Haut hilft, die Feuchtigkeit dann gut zu speichern. Und wenn man, so wie du offenbar, ein bisschen länger unter der Dusche gestanden hast oder auch aus der Badewanne kommt, dann ist die Hornschicht so ein bisschen aufgequollen und eigentlich sogar aufnahmefähiger für die Inhaltsstoffe der Cremes oder der Lotionen. Ist eigentlich perfekt. Man sollte es dann nur nicht vergessen.
Ja, also ich glaube, man bereut es spätestens, wenn man sich irgendeinen Wollpullover angezogen hat und es dann noch mehr juckt und kratzt.
Ja.
Okay, back to face. Wir haben jetzt ja eigentlich die trockene Haut gut durchgesprochen. Aber was sind denn jetzt zum Beispiel gute Inhaltsstoffe, die ich brauche? Regenerierende Wirkstoffe, die mir helfen oder die meiner Haut helfen, wieder auf die Spur zu kommen im Winter?
Ja, da braucht man speziell beruhigende Stoffe und reizlindernde Stoffe. Einer der ganz, ganz förderlichen Inhaltsstoffe, vor allem in der Winterpflege, aber auch Ganzjahrespflege, aber der im Winter dann sein Potenzial so richtig ausspielen kann, ist Niacinamid.
Das oh, das lieb ich ja.
Ja,
lieb ich.
Und das ist so beruhigend, reizlindernd, nimmt die Rötungen. Das ist in vielen Pflegeprodukten drin und da sollte man dann vielleicht gucken, wenn man das bisher nicht hatte, wenn man sonst eher so ein bisschen vielleicht auch etwas viel gerne Gas gibt, was Anti-Aging-Inhaltsstoffe angeht, müssen wir nachher nochmal genau drauf eingehen und vielleicht auch regelmäßig peelt oder viel Vitamin C verwendet, im Winter dann vielleicht eher mal so ein bisschen ein
Beruhigendes.
Gang zurückschalten,
Kalmar.
Beruhigend, Niacinamid. Ja. Oder auch Centella Asiatica, das sogenannte Tigergras, was wirklich eine richtig entzündungshemmende Wirkung auch hat, ist auch in vielen Produkten inzwischen drin. Centella Asiatica.
Okay, ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört.
Genau. Und ist aber in immer mehr Pflegeprodukten enthalten und hat auch eine sehr schöne reizlindernde Wirkung für besonders sensitive und empfindliche Haut. Also da kann man dann auch nochmal genau drauf gucken. Und Peptide. Peptide, die ja auch regenerationsfördernd sind, Kollagenneubildung fördern, die dann in Pflegeprodukten nochmal eine entscheidende Rolle spielen.
So, Alexandra, Peptide, da hast du mich jetzt auch wieder bei was erwischt. Also ich habe ein Serum mit Peptiden. Das nutze ich. Ich bin ein großer Serienfan. Ich benutze die auch übereinander. Also so, man sagt ja dann Layering dazu. Und man muss natürlich auch immer drauf gucken, dass man das nicht übertreibt. Aber ich finde die Peptide toll. Aber ich weiß gar nicht, was das genau ist.
Peptide sind kleine Eiweißbruchstücke. Also das nächstgrößere nach der Aminosäure.
Okay, und was machen die?
Du hast quasi den Einzelbaustein Aminosäure. Dann hast du, wenn du mehrere Aminosäuren hintereinander hängst, hast du Peptide in unterschiedlicher Größe und noch größer zusammengebaut sind es dann große Eiweißmoleküle, die alle möglichen Funktionen ausführen können. Und diese Peptide haben Signalfunktion auf Zellregenerationsvorgänge, Kollagenstimulation, Elastinproduktion und erhöhen dadurch so die Festigkeit und die Spannkraft der Haut. Anders als jetzt zum Beispiel Retinol, was ja auch über Rezeptoren vermittelt, so eine Kollagenneubildung schafft, sind die aber überhaupt nicht irritierend oder reizend.
Ich wollte gerade sagen, Peptide sind die Good Boys und Retinol ist auch super. Ich kenne aber auch viele, die müssen damit vorsichtig umgehen, weil sie es nicht so gut vertragen, weil es eben auch sehr reizend ist. Also ich zum Beispiel vertrage es nicht so gut. Ich bin mit den Peptiden total glücklich.
Ja, ich würde sagen, das kann für sensitive Haut eine gute Winteralternative zum Retinol sein. Okay. Und vielleicht kommen wir da gleich jetzt zu dem nächsten Stichwort Retinol, weil das ist ja, auch
sanft
so.
Sanft und hart.
So ist es. Retinol ist natürlich ein echter Burner, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Anti-Aging-Pflege. Das hat eine nachweislich unglaublich große Anti-Aging-Wirkung. Eine stimulatorische Wirkung auf ganz viele Zellfunktionen, die der Haut helfen, straffer, praller, gesünder zu sein. Aber es geht eben auch um einen gewissen Preis, nämlich um diese irritative Komponente. Und in vielen Produkten kann dann bei einer Winterempfindlichkeit das Retinol gerade noch diesen Kick geben, dass die Haut dann wirklich
noch
ein bisschen
trockener wird.
Ausflippt und trocken und spannt, dann muss man damit echt ein bisschen runterfahren.
Jetzt bei dem Retinol gibt es natürlich verschiedenste Produkte. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, ein echtes Retinol-Peeling, das man dann bei einem Profi, bei einem Hautarzt machen lässt, ne? Und dann ein paar Tage später ist es ja wie so eine Schlangenhaut, die sich ablöst. Das ist aber ein gewünschter Effekt. Und dann gibt es Cremes in unterschiedlichsten prozentualen Verhältnissen. Wo fange ich denn als Retinol-Neuling an? Oder wo sollte ich besser noch nicht sofort einsteigen?
Also da kommen wir jetzt ja gleich schon mal zu einem wichtigen Thema. Der Winter eignet sich auch, um bestimmte Kuren quasi mal für die Haut einzuleiten.
Peelings.
Dazu gehören Peelings und eben auch Retinolprodukte, weil im Sommer mit der UV-Empfindlichkeit sich manche Produkte auch nicht so gerade aufdrängen. Das heißt, wenn man jetzt mit einem Retinolprodukt anfangen möchte in der eigenen Pflege, jetzt nicht in einem Kosmetikinstitut oder einer dermatologischen Praxis, sondern sich mit der Nachts ist schon ein gutes Stichwort, immer nur abends auftragen. Dann startet man mit einer 0,5-prozentigen am besten.
Okay.
Und durchaus, wenn man weiß, man reagiert auch gerne mal ein bisschen heftiger, erstmal nur jeden zweiten Abend. Und steigert dann diese 0,5% auf jeden Abend, bis man merkt, jetzt hat die Haut sich auch ein bisschen dran gewöhnt. Und dann kann man auf die nächsthöhere Konzentration gehen. Es geht bis 1% in nicht verschreibungspflichtigen.
Okay, alles,
Produkten.
Was drüber ist, müsste dann von dir zum Beispiel verschrieben
rezeptiert werden.
Ne?
Genau.
Aber es ist ja auch so, man geht ja auch zum Hautarzt, um eine professionelle Hautanamnese durchführen zu lassen, um zu gucken, okay, was verträgt diese Haut, was verträgt sie nicht. Vielleicht an dieser Stelle auch mal ganz kurz gesagt, wir unterhalten uns hier zwar sehr tiefgründig über diese ganzen Themen, aber das soll natürlich niemals in irgendeiner Form ein ärztliches Beratungsgespräch ersetzen. Das kann es auch gar nicht. Das ist ganz wichtig, weil alle von uns sind super individuell, was die Haut angeht und auch die Pflege oder auch vielleicht das Know-how von Pflege. Und deshalb, wenn ihr Probleme habt, dann geht bitte immer erstmal zum Arzt und lasst das abklären.
Ja, das gilt auch für so jetzt eher banal klingende Dinge wie die Haut wird rot und schuppt. Das kann einfach eine trockene Winterhaut sein. Da kann sich aber natürlich auch mal eine entzündliche Hautkrankheit hinter verbergen.
Wie Ekzeme zum Beispiel? Oder?
Ekzeme, genau. Okay. Und das müsste dann schon ärztlich abgeklärt werden. Also wir wollen hier nicht den Anspruch erheben, Dr. Podcast zu sein,
ja, sondern
ärztliche Aufklärung, ärztlicher Rat ist natürlich immer Sache eines.
Dafür müsste man sich's ja auch erstmal angucken. Das können wir hier
genau, gar
nicht. Und ich sowieso nicht.
Genau.
Ich rede ja nur und stell die Fragen. Zurück zum Thema. Also du hast gesagt, Retinol und Peelings. Fruchtsäurepeelings ist ja auch so ein Thema.
Absolut.
Ne?
Absolut. Also Fruchtsäurepeelings sind perfekt im Winter. Fruchtsäurepeelings, auch Trichloressigsäurepeelings.
TCA kurz abgekürzt.
Oder
TCA. Ne? Weil das
TCA,
wie der Neudeutsche sagt, ja.
Und auch natürlich Laserpeels, also abtragende Laserbehandlungen mit dem fraktionierten Fraxel-Laser oder auch nicht fraktioniert. Danach ist die Haut zwangsweise etwas UV-empfindlicher.
Ich hatte gehofft, dass du das mit dem fraktioniert sagst, weil das ist auch so ein Punkt, da wisst ihr Ärzte immer super drüber Bescheid und wisst sofort, was ihr meint mit fraktioniert und nicht fraktioniert. Erklär es bitte ganz kurz.
Einfach erklärt, wenn du nicht fraktioniert ablativ, sagen wir, also abtragend laserst, dann musst du dir vorstellen, machst du einfach Tabula Rasa und ohne irgendeinen Mikrometer auszulassen, radierst du lückenlos die Hautoberfläche kontrolliert natürlich ab. Beim fraktionierten oder auch Fraxel
Angst in den Augen,
Laser
sieht das nicht
lässt, wird quasi eine kleine Perforation in der Haut erzeugt und dazwischen bleiben aber intakte Gewebebrücken stehen mit auch intakter Hautbarriere und aus diesen Brücken heraus kann die Haut dann schneller ihre Wundheilung wieder bewerkstelligen und regenerieren.
Das sind diese Stempelchen, die man immer sieht.
Genau,
oder?
Man sieht noch so ein richtiges Gitter.
Ja, genau. Mhm. Die sich dann auch so ein paar Tage, ich gucke ja alles an, was dieses Thema angeht und bin da hoch interessiert. Aber es sind tatsächlich diese Stempelchen, die man sieht. Hat man auch nach dem RF?
Microneedling
zum Beispiel, ja. Ne? Da kriegt man die auch. Ja. Okay, aber da muss man natürlich dann auch sagen, da kann jemand noch so UV-Muffel sein. Das ist wirklich absolute Pflicht danach, darauf zu achten, oder?
Absolut. Das ist für mich ja sowieso ein ganz Herzensthema. Wir hatten es heute schon im Lift.
Ja.
Und auch in der kleinen Pause, als wir uns dann mittags nochmal rausgesetzt haben, UV-Schutz ist einfach eine Ganzjahrespflicht. Es kann nicht sein, dass man im Winter meint, man könne, wenn man es ernst meint mit seiner Haut und gut meint mit seiner Haut, man könne auf den UV-Schutz verzichten. Und auch die Frage, die mir häufig gestellt wird, aber im Winter doch nicht 50,
UV-Licht
oder?
Ist überall, auch wenn es im Winter auch deutlich kürzer draußen ist. Aber also ich habe hier zwei Hunde, die Beauty Dogs.
Ja.
Die kennt man übrigens, wenn man unserem Instagram-Account folgt. Da haben wir die mit eingebaut. Die sind meistens auch bei den Aufnahmen mit dabei und bin dadurch sehr, sehr viel draußen. Und ich merke, dass ich diese Pflege auch im Winter brauche, weil ich neige zu Hyperpigmentierung, sprich ich kriege Fleckchen, teilweise dann auch wie so einen schattierten Damenbart und das möchte ja keiner. Ne? Also und mit UV kann ich das, also UV-Schutz kann ich das einfach super gut im Griff halten.
Erstens ist es natürlich auch eine Frage der Selbsterziehung, wenn man sich das gar nicht erst angewöhnt, dass man die Lichtschutzcreme weglässt, dann vergisst man sie auch nicht an wirklich Sonnentagen im Sommer. Aber der UV-Index ist im Winter an klaren Tagen oft genauso hoch wie an einem nicht ganz so sonnigen Sommertag. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Bei uns kam jetzt heute noch dazu, wir hatten diese Schneelandschaft. Das reflektiert nochmal, das verstärkt das UV-Licht nochmal um bis zu 40%.
Das ist krass, ne? Also man muss sich das vorstellen, wie millionenfache kleinste Spiegelchen, die das Sonnenlicht dann zurückreflektieren, weil sich jeder immer fragt, hä, warum habe ich mich denn jetzt verbrannt? A, schien keine Sonne und B, war ich doch Skifahren. Aber genau das ist das Problem. Also deshalb UV-Schutz ist wirklich Pflicht. Und wenn es jemand nicht macht wegen dem Hautkrebsrisiko, es gibt so viele, ist es so egal. Aber ich glaube, das ist eigentlich sollte das der Hauptgrund sein. Es ist halt leider auch Hautalterungsbeschleuniger Nummer eins, oder? Weil, was so die äußeren Faktoren angeht. Was
ganz klar. Also UVB ist natürlich das, kann man sich ganz leicht merken, das ist so das Böse. Was
UV-Böse.
Was vor allem für die Entstehung von hellem Hautkrebs auch zuständig ist. UVA, das langwelligere, ist das, was uns alt macht.
Okay.
Und beides ist eben in dem
in der Strahlung drin.
In dem Spektrum drin, das wir so voll abkriegen.
Okay, aber und zum Thema UV, How to UV machen wir auch nochmal was, ne?
Unbedingt. Also eine eigene UV-Podcast-Folge ist absolut Pflicht für uns. Das kommt, machen wir dann mal so Beginn
bald.
Des Sommers.
Ja.
Genau, damit man weiß, worauf man sich da einstellt. Darf ich nochmal zu den Peelings kurz
zurückkommen?
Ja,
absolut. Wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet. Ich hoffe, es sind für alle in Ordnung, aber jetzt gehen wir zurück zu den Peelings.
Wir haben auf der einen Seite den Wunsch, im Winter natürlich Prozeduren zu machen, die wir im Sommer nicht so gerne machen wollen, wegen der noch stärkeren Sonnenbelastung, müssen aber so ein bisschen gucken, dass die Haut nicht zu trocken wird, weil sie eben durch die klimatischen Besonderheiten auch nicht alles ab kann und auch mal empfindlich und beleidigt reagiert. Was also, wenn ich jetzt gerne so eine Peeling-Kur machen möchte, aber nach dem zweiten Fruchtsäure-Peeling merke, das Schälen, das ist mir jetzt im Winter irgendwie auch too much und ich komme ja aus dem Kribbeln gar nicht mehr raus und es schuppt und juckt. Es gibt auch Alternativen. Also da muss man dann mit den Behandlern in den Dialog gehen, mit der Behandlerin, mit dem Dermatologen oder Kosmetikerin sprechen und das genau schildern. Am besten so ein bisschen auch berichten, an welchem Tag nach der Prozedur hat es angefangen, wie lange hat es angehalten, was habe ich dann als Postprozedurpflege verwendet. Und dann kann man natürlich auch auf sanftere Peelings umsteigen und trotzdem einen Benefit von einer Peeling-Kur haben, ohne die Haut zu sehr zu belasten.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja, also bei mir, ich hatte es ja schon gesagt, meine Haut ist ja sehr sensibel. Bei Fruchtsäure habe ich zum Beispiel, ich glaube, BHA viel besser vertragen als AHA, weil das also gefühlt für mich wesentlich aggressiver war.
Ja, also Alpha, A steht für Alpha und B für Beta, das ist ja eigentlich das Gleiche, nur aus dem griechischen Alphabet. Alpha- und Beta-Hydroxysäuren haben ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften, auch was die, und jetzt kommen wir wieder auf unsere Barrierefunktion, was die Durchdringung der Lipidschicht angeht und damit die Irritation der Hautbarrierefunktion und unterscheiden sich auch so ein bisschen im pH-Bereich. Das heißt, individuell kann das einen wirklichen Unterschied machen, ob man jetzt eher mit einer Alpha-Hydroxysäure oder mit einer Beta-Hydroxysäure peelt oder gepeelt wird. Und das sollte man dann eben entsprechend auch ansprechen. Und da macht es schon Sinn, sich von einer Fachkompetenz irgendwie beraten zu lassen. Also da ist ein Dermatologe, Dermatologin oder Kosmetikerin in einer Praxis dann schon die
Also eine Kosmetikerin mit Institut Praxisanschluss, ne? Weil ich glaube,
ja, macht
oder
Sinn,
die,
ja.
die sich regelmäßig auch schulen lässt in diesen.
Ja, oder sich, wenn man Heimpflegeprodukte mit AHA oder BHA möchte, dann halt auch mal in der Apotheke beraten lassen. Da kann man ja auch oft gut eine sehr kompetente Beratung bekommen zu den Inhaltsstoffen.
Wie ist es denn mit einem Mix von diesen Sachen, Retinol und Fruchtsäure und so? Ich habe mal gehört, das geht gar nicht, das sollte man auf gar keinen Fall tun, aber nur weil ich das gehört habe, muss es ja nicht stimmen.
Man neigt ja dazu, immer dann so viel hilft viel, das stimmt auch. Ja, es gibt schon so einen gewissen Dosiswirkungsabhängigkeit, aber es gibt einfach auch bei der Haut dann irgendwann eine Grenze, das ist zu viel. Und generell ist sowohl Retinol oder auch Metabolite, also Abbauprodukte oder verwandte Produkte, das Retinol wie Retinaldehyd und auch Fruchtsäure, Alpha- und Beta-Hydroxysäure, nicht für eine durchgängige, mehrjährige Anwendung gedacht, sondern man sollte solche hochwirksamen Wirkstoffe dann eher immer so als Kur nehmen. Und ich würde in einer Phase, in der eine Peeling-Kur geplant ist, dann das Retinol-Serum weglassen.
Okay, also sprich, wenn ich jetzt sage, oh, Fruchtsäure vertrage ich super, macht ganz viel mit meiner Haut, nehme ich jetzt das ganze Jahr und dann stelle ich mir irgendwann eines Morgens die Frage, was ist denn mit meiner Haut los? Plötzlich reagiert die ganz, ganz komisch. Ich habe doch gar nichts an meiner Pflege geändert. Kann es dann sein, dass es einfach zu viel des Guten war?
Absolut, genau. Dann hat man der einfach zu viel zugemutet. Und dann hat die Hautbarriere irgendwann mal ein bisschen die Grätsche gemacht. Genau, genau. Ich will jetzt auch nicht generell sagen, es gibt ja auch retinolhaltige oder Vitamin C-haltige Produkte, die sehr gut verträglich sind und sehr sanft sind und die man in einer ganz niedrigen Konzentration durchaus auch in der Abendpflege dann weiter nehmen kann. Aber das sollte man versuchen, nicht alles im Selbstversuch zu machen.
Du hattest gerade jetzt Vitamin C erwähnt. Das hatten wir noch gar nicht vorher. Ich höre immer nur Vitamin C-Serum, super, das ganze Jahr über am besten. Und das ist dann auch noch entzündungshemmend oder vielmehr heilungsfördernd. Aber das ist dann auch so, dass man das nicht das ganze Jahr nehmen sollte, oder?
Doch, Vitamin C ist weniger als Retinol haben wir gar nicht übersetzt, ne?
Wie ist Vitamin A.
Ah, genau.
Wir sind hier bei der gesunden Hauternährung, ja.
Ja, Vitamin A und Vitamin A-Säure. Mhm. Vitamin C ist ja die absolute Power im Vitamin C liegt ja in der Funktion, Radikale zu fangen. Mhm. Antioxidativ nennt man das, weil.
Antioxidanz,
ja. Genau, das ist ein Antioxidanz. Das heißt, zum Beispiel erzeugt UV-Strahlung auf die Zellen
Stress.
Die Bildung, genau, Stress und die Bildung von sogenannten Radikalen. Das sind dann reaktive Sauerstoffspezies.
Das sind quasi die Troublemaker.
Das führt dann auch zum Beispiel zu wirklichen DNA-Schäden, also zu Schäden an der Erbsubstanz in der Zelle und wirkt dann fördernd für die Entstehung von weißem Hautkrebs. Das kann Vitamin C eben mildern, abfangen, Radikale neutralisieren und damit ganz viele schädigende Wirkungen, die durch Umweltfaktoren auf unsere Haut einwirken, eben sehr positiv behandeln. Dennoch wirkt auch Vitamin C gerne mal ein bisschen irritativ.
Okay.
Also
das war mir zum Beispiel komplett neu.
Man sieht, alles, was sehr hochwirksam ist, wie ja viele Wirkstoffe. Mhm. Wirkung bedeutet auch immer ein bisschen Nebenwirkung. Und auch da gilt, man kann natürlich sehr sinnvoll mit Vitamin C oder sollte auch Vitamin C regelmäßig nehmen. Das nehme ich übrigens schon gerne morgens, weil diese Radikalfängerwirkung will man natürlich dann nutzen, wenn auch die Radikale gebildet werden. Aber dann muss man vielleicht mal an der Formulierung ein bisschen variieren, wenn man merkt, dass das Vitamin C Serum, das man sonst gerne morgens aufträgt im Winter, dann vielleicht aufgrund der nicht so optimal pflegenden Grundlage zu einer Austrocknung führt, dann muss man halt mal wechseln.
Okay, also es gibt ja heutzutage in Drogerien schon ganz tolle Pflegeserien, die auch so nah an die Cosmeceuticals, so heißen die ja, Pflegeserien und Pflegeserien, die nahe an der Rezeptpflicht sind, gibt es ja mittlerweile auch in Drogeriemärkten. Da kann man dann gucken, prozentual, wie viel ist da drin. Vitamin C-Serum mit 15%, ist das viel? Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja immer das Nächste. Man steht dann vor diesem Regal und denkt sich, ist das jetzt zu viel oder ist das genau richtig?
Das ist wichtig, dass du das erwähnst, weil diese Zahlen geben zwar scheinbar so eine objektive Idee, wie viel da drin ist. Und das kann man natürlich von Produkt A, B, C sich mal so vergleichen. Ja. Was es aber nicht aussagt, ist, wie viel von diesen, du hast jetzt 15% gesagt, Vitamin
nur mal als Beispiel.
C, sind dann, wir nennen das bioverfügbar auch in der Haut. Heißt, wie viel von dieser 15-prozentigen Vitamin C-Konzentration hat in der Haut dann wirklich die den Effekt, den ich brauche, um Radikale zu fangen. Und das kann man von der reinen Zahl auf der Rückseite leider nicht ablesen. Da ist man dann, müsste man dann schon tiefer ins
Labor gehen.
Genau, genau, da müsste man okay. dann gucken. Und ehrlicherweise, manchmal macht das dann schon auch den Preisunterschied aus, warum ein Vitamin C Serum auch mal das Vielfache eines anderen kostet, obwohl scheinbar
das Gleiche drin ist.
Genau.
Okay, also man kann als Endverbraucher eigentlich nur gucken, schieße ich mir jetzt mal das Günstigere, probiere es aus, wenn ich es gut vertrage, einfach weiternehmen, wenn ich es nicht so gut vertrage, lassen und vielleicht dann doch sich beraten lassen. Ne? Also
Beratung
oder
ist
was
immer
würdest
im
du jetzt als Hautärztin?
Ja, genau.
Man muss ja nicht immer gleich zum Arzt rennen mit allen. Ne?
Nein, aber in der Apotheke ist man ja auch oft sehr kompetent und sehr
das
gut
stimmt.
beraten und auch mit sehr viel tiefen Fachwissen.
So, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel über Peelings, über Pflege gesprochen. Du hattest ja schon ein Medical-Thema angeschossen, nämlich mit den Lasern und Treatments im Winter, also professionelle Treatments. Was eignet sich denn besonders im Winter, was jetzt im Sommer vielleicht nicht so optimal ist, wenn man eben zum Beispiel beim Thema UV-Schutz tagsüber ein bisschen schlurrt?
Also Laserbehandlungen, die eine Abtragung der Hautoberfläche nach sich bringen, das sind eben diese sogenannten ablativen Laser. Das kann ein Erbium-Laser sein oder ein CO2-Laser, die beide zur Abtragung von gutartigen Hautveränderungen herangezogen werden oder eben auch zur Hauterneuerung.
Also auch bei Närbchen oder so, wenn man
genau.
Windpocken mal hatte oder Akne.
Narben, genau. Okay. Da werden ja viel Erbium und CO2-Laser eingesetzt, entweder fraktioniert gefrackselt oder auch nicht. Es kommt zu einer Hautverletzung, die auch so ein bisschen mit Nässen und Krustenbildung einhergehen kann oder kann, wenn es wirkt. Immer danach eine junge, frische Haut generiert, die lichtempfindlich ist. Das heißt, da muss richtig aufgepasst werden. Aber bedeutet, ist natürlich ideal im Winter. Macht man ungerne in den Sommermonaten, wo man von den Patienten kaum eine so konsequente Abschirmung von Sonnenlicht erwarten kann. Weil, wenn da Sonne drankommt, Haut, die dazu neigt, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Du hast gesagt, du neigst zu Hyperpigmentierung oder verstärkter Pigmentbildung. Dann kann es halt auch mal zu einer braunen
Kann schnell
Flecken
verrutschen,
kommen.
Ne? Und dann stehen sie da und sagen hier, die Behandlung hat überhaupt nicht geholfen, ich bin total fleckig, aber.
Andere Laser, wie zum Beispiel Laser gegen Rötungen oder gegen so flächige Pigmentierungen, auch IPL-Behandlung, steht für Intense Pulse Light oder Blitzlampenbehandlung, die kann man generell ganzjährig durchführen, sind aber häufig gerne im Winter auch gefragt, weil dann die Umgebungshaut schön blass ist. Da braucht man diesen Kontrast zwischen der Läsion, die man weghaben will, und der Umgebungshaut. Dann ist es schön, wenn man das bei blasser Haut im Winter macht. Aber Das kann man generell eigentlich ganz gut ganzjährig machen. Was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Lippen.
Die Lippen, stimmt. Und die Lippen, die werden ja, wie der Hals zum Beispiel, bei der Pflege oft vergessen. Weil Lippen und UV ist ja auch ein großes Thema, ne? Was diese feine kleine Haut angeht. Ich bin ja mittlerweile schon fast pathologisch, was das Thema UV-Schutz angeht. Und über mich lacht ja auch fast jeder. Aber ich habe einen Lippenpflegestift mit 50+. Jetzt gerade, wenn es auf die Piste geht. Es gibt ganz tolle Lippenpflegeprodukte mit Farbe. Also die sind wie ein Lippenstift. Die haben 30er. Finde ich im Sommer ganz toll, weil man mit einem guten Gefühl aus dem Haus geht. Und gerade Lippen, ich merke jetzt schon wieder, die werden total trocken durch diese Heizungsluft hier drin und den ganzen Tag draußen und so.
Unbedingt. Also Lippen brauchen auch ihre spezielle Winterpflege. Das fängt bei der Rückfettung an. Mit Lippenbalsams, ganz wichtig. Da muss man ein bisschen gucken, da gibt es ja viele, die dann so Paraffin und Mineralöle enthalten, sollte man versuchen zu vermeiden.
Trocknet eher noch mehr aus, oder?
Eben, und legt sich oft wie so ein Film einfach nur oben drüber, gibt spontan mal so einen Geschmeidigkeitseindruck, baut sich aber nicht so schön in diese Barriere ein und kann dann auch nicht die Lippenbarriereschicht wirklich regenerieren. Also auch da sollte man, wie bei der Gesichts- und Körperpflege, auch gucken, dass es was mit pflanzlichen Fetten ist, wie Avocadoöl, Shea-Butter, gibt's Kokosöl, gibt es schöne Produkte.
Panthenol.
Aber UV-Schutz wird, glaube ich, am häufigsten unterschätzt. UV-Schutz an den Lippen, die Unterlippe ist ja so eine richtige Terrasse für Sonneneinstrahlung.
Sonnenterrasse.
Ja, ist so. Und wir sehen immer mehr, und ich mache ja, das hattest du jetzt vorhin auch ja wieder erwähnt, Dermatologie nicht erst seit 5 oder seit 10 Jahren, sondern seit über 25 Jahren. Wir sehen immer mehr auch nicht Patienten im fortgeschrittenen Alter, sondern immer jüngere mit Vorstufen von hellem Hautkrebs an dem Übergang zwischen Lippenrot und Lippenweiß. Das beginnt dann mit so ein bisschen ausgefranster Lippenrotlinie. Und wenn man da dann eine kleine Hautprobe entnimmt und dem Histopathologen, also dem, der das unter dem Mikroskop anguckt, einschickt, dann ist man oft ganz erschüttert, dass da schon eine Vorstufe von hellem Hautkrebs entstanden ist. Und das lässt sich natürlich durch einen konsequenten UV-Schutz auf den Lippen ließe sich das vermeiden.
Okay.
Das muss man wirklich machen. Was ich auch noch ganz gerne empfehle, was, weil wir vorhin auch über Peelings gesprochen haben, was bei so spröden und trockenen Lippen im Winter ganz schön auch mal funktioniert, ist ein Lippenpeeling.
Okay,
und zwar da natürlich bitte nicht mit Fruchtsäure, das würde die Lippe dir nicht so gerne, das würde sie dir ein bisschen übel nehmen, aber da kann man mit mechanischen Peels.
Also Zucker Körnchen. Und Honig miteinander vermischen und sowas.
Auch so ein bisschen DIY-mäßig, wir sind ja eh so ein bisschen DIY-mäßig drauf, ne? Apropos, das muss ich jetzt nochmal sagen, ich finde, wir können uns loben. Wir sind, was so unser ganzes Setup angeht und unser alles hier selbst zusammengestelltes, sind wir jetzt echt ganz gut aufgestellt,
oder? Warte mal ab, bis wir später reinhören und merken, die Aufnahme ist gar nicht drauf.
Okay, das wäre scheiße.
Nein, das hoffen wir natürlich beide nicht. Wir hoffen, dass das im Kasten sitzt. Kann man denn auf den Lippen, um den Bogen jetzt wieder zu kriegen zu den professionellen Medical Treatments, kann man denn da auch was machen? Also es gibt ja so, ich glaube, bei so Hydra Facial und sowas mittlerweile Lippenaufsätze, wo man nur eine Lippenbehandlung macht. Und ich frage mich immer, bringt's das tatsächlich?
Doch, genau. Also wir machen tatsächlich auch so ganz vorsichtig, da muss man mit den Einstellungen natürlich dann entsprechend wissen, was man tut, auch mal einen fraktionierten Laser an den Lippen.
Und was bringt das dann?
Ja, das Gleiche wie an der Haut auch. Du machst kleine Verletzungskanäle, also kleine Perforationen und gehst dann, stimulierst die Regeneration von neuen Fasern in dem Gewebe und führt zu einer Straffung und ein bisschen pralleren, gestraffteren Lippen wieder.
Kann das dann zum Beispiel auch, weil ich weiß ja, dass wenn die Lippe so ein bisschen altert, das sieht man ja dann auch, dass man, ich kriege zum Beispiel hier oben so eine kleine Einkerbung und so. Kann das auch gegebenenfalls, wenn man jetzt keine Spritze mag, eine Lippenbehandlung wegen einer gealterten Lippe, kann das die ersetzen?
Ja, oberflächlicher eben. Du kannst damit nicht das Volumen zurückgeben, was du mit der Injektion von einem Hyaluronsäurefiller machst. Aber und gerade das Lippenweiß, Oberlippenweiß mit diesen Barcode-Linien und den kleinen Plissé-Fältchen profitiert wahnsinnig von so einer fraktionierten Laserbehandlung.
Ja, auch gerne Zigarettenfältchen, ne? Weil wenn man beim Rauchen ja den Mund so kokett schürzt.
Ja,
und dadurch,
das ist so gemein, weil dann auch gerade mal Patientinnen, muss man ehrlicherweise sagen, Männer kriegen das ja nicht. Warum?
Weil die eine dickere Haut haben?
A, die Haut ist dicker, aber ein viel effektiverer Schutz vor diesen Barcode-Linien, Raucherfältchen.
Oder weil die einen Oberlippenbart tragen.
Absolut. Echt? Nein, das ist so. Die Barthaare haben die Stärke von dünnen Stahldrähten. Und es ist wie eine Stahlbetonkonstruktion. Du hast einfach mehr Widerstand gegen diese mimische Verformung beim Lippenspitzen, okay, oder beim Pfeifen oder Strohhalm trinken, küssen bei Herren im Vergleich zu Damen. Und dadurch bekommen die keine solchen Oberlippenfältchen.
Das ist ja gemein.
Ist ein bisschen gemein, ein bisschen ungerecht.
Mutter Natur. Ja. Zurück zu den professionellen Treatments jetzt nochmal. Du siehst, ich lasse nicht locker.
Nein.
Wir hatten jetzt Laser. Wir hatten die
IPL.
Lippen. Wir hatten IPL. Wie Peels, ist es denn mit
medizinische Peels?
Kleinen Nädelchen. Also ich bin ja ein großer Fan von Needling jeglicher Art. Egal, ob das ein Microneedling ist und man schickt danach noch irgendeinen schönen Wirkstoff drüber oder ein RF-Needling, da bin ich ja mega Fan von persönlich, also weil das die Haut einfach echt nochmal so einen richtig schönen Glow
pusht
und strafft, genau, pusht. Ja. Ist das auch tendenziell im Winter besser, weil es ja auch die Haut verletzt?
Ja, also wenn du es selber schon mal gemacht hast, weißt du, dass die Haut danach schon eine gewisse Erholungsphase braucht, nach gerade einem tieferen medizinischen Microneedling, bei dem man wirklich kleine Perforationskanäle, ohne jetzt die Laserenergie zusätzlich zu nutzen, in die Haut schießt und dann Wirkstoffe da einbringt, dann kann die Haut schon mal eine Weile etwas gerötet und irritiert sein. Und noch mehr bei dem noch wirksameren Radiofrequenz-Mikroneedling, das ist im Winter natürlich perfekt platziert. Ja, ist bei uns auch dann absolute Hochsaison in der Praxis, Radiofrequenz-Mikroneedling. Und ich muss dich da ganz kurz korrigieren, danach irgendwelche Wirkstoffe drüber, das ist es ja eben nicht, sondern diese Kanäle, die da
gehen
entstehen,
rein.
Dadurch bekommst du die Wirkstoffe halt richtig rein. Also nicht nur drauf, sondern rein. Und zwar in Tiefen, in die sie sonst eben nicht transportiert werden können, wenn du sie nur oberflächlich aufträgst. Das heißt, du kannst da das Beste aus mehreren Welten kombinieren und wirklich richtig gute, sichtbare Ergebnisse erzielen.
Aber man muss auch sagen, man braucht ein wenig Geduld als Patient, ne? Oder als Patientin. Man muss warten, bis das Resultat dann auch sichtbar ist oder beziehungsweise fällt es einem selbst nicht auf, weil diese Kollagensynthese, die braucht ja 3, 4, teilweise sogar bis zu 6 Monate. Muss man dann, reicht ein Microneedling zum Beispiel oder eine Laserbehandlung oder muss ich da mehrfach dann kommen?
Kommt drauf an. Gerade bei so Mikroneedling oder Mikroneedling-Radiofrequenz-Treatments macht es Sinn. Da ist tatsächlich mehr, auch mehr Effekt. Das sollte man nicht im Zweitagesrhythmus machen, das bringt nichts. Aber wenn man der Haut 4 Wochen dazwischen gibt, du hast es schon gesagt, man geht von 3 Monaten aus, die man dann vergehen lassen muss, bis man das endgültige Ergebnis sieht, bis dieser biologische Vorgang der eigenen Zellerneuerung, die man damit ja lostritt, ist wie so ein Katalysator, bis der dann wirklich auch sichtbar wird. Und die Sichtbarkeit ist schon subtil. Also das ist jetzt nicht wie mit einem Füllstoff, den du injizierst und der einen wirklichen Volumendefekt kompensiert. Aber wenn man das sich anguckt und analysiert mit, da gibt es ja Messgeräte dafür, mit denen man standardisierte Vorher-Nachher-Bilder machen kann, dann kannst du schon sehr, sehr starke Effekte auf die Haut, Straffung, Glättung von feinen Fältchen, auch pigmentregulierend wirkt das natürlich, wenn du die Haut niedelst, sehen und das ist enorm. Bei Narben zum Beispiel.
Mhm. Da braucht man aber, glaube ich, sehr viel Geduld, ne? bis man so eine Akne-Narbe gut. Wir haben es ja zum Beispiel, ein prominentes Beispiel ist Bastian Schweinsteiger. Der hat ja in seiner aktiven Karriere damals noch mit Poldi eine wirklich sichtbar schwierige Haut gehabt. Und wenn man ihn jetzt im Vergleich sieht.
Fantastisch, ja.
Was meinst du, ist da passiert?
Also ich glaube, dass das auch so stepwise, so ganz sukzessive, ich weiß es nicht, aber dass das wirklich sehr professionell mit verschiedenen Verfahren, die sicherlich auch mit so fraktionierten Lasern gearbeitet haben, vielleicht dann auch nochmal intensivere Vitamin A, Vitamin A-Säure Präparate mit reinkamen, dass das dazu geführt hat, dass die Haut wirklich top ist.
Weil die Problematik ist ja auch, jemand, der sich keine längere Ausfallzeit leisten kann. Es gibt natürlich auch tiefe chemische Peelings und sowas. Also da machen wir sicherlich auch nochmal eine Folge drüber, was kann man tun an Einmalbehandlungen oder wo muss man mehrfach reingehen oder in die Behandlung gehen oder zur Behandlung kommen. Ich glaube, dass man da zwar eine geringere Downtime hat, aber den längeren Atem braucht, ne?
Ganz genau. Und das eine muss nicht unbedingt unterm Strich dann besser sein als das andere, aber Phenolpeels zum Beispiel habe ich früher selber gerne gemacht.
Echt?
Sehr, ja, sehr heftig. Die Patientinnen waren, ich war ja lange an der Klinik, 15 Jahre an der Uniklinik, Patienten waren dann stationär. Man hat das Peeling auch mit anästhesiologischer Begleitung gemacht. Also da war ein Narkosearzt dabei, der war auf die Herzfrequenz
geguckt. Danach so einen richtigen Verband drauf, ne?
Und dann wurde das so abgepflastert. Unter Umständen ist auch sowas mal gemacht worden. Ja? Bei so tiefen Aknenarben ist das natürlich dann hochwirksam.
Aber man fällt schon gut und gerne 2 bis 3 Wochen
absolut,
aus.
Ja,
ne?
Da also, dass man, gehst du nicht aus dem Haus. Nee.
Ja, ich glaube, heutzutage geht man ja eher ein bisschen offener mit den Themen um. Aber ich denke, es gibt dennoch die ein oder andere Behandlung. Da möchte man jetzt nicht vor Menschen treten. Ich glaube, man ist auch sehr geschwollen, ne? Bei nach sowas.
Unglaublich geschwollen. Das war ein bisschen der Effekt dieser Pflaster. Das sollte auch ein bisschen die Schwellung zurückhalten. Aber man musste die wirklich gut im Auge behalten, damit die nicht verzweifeln. Und denen gut zureden, da war dann auch sprechende Medizin gefragt.
Also die Themen sind endlos, das merken wir jetzt schon. Aber wir wollen heute noch einen kleinen Nerd Alert einbauen, weil wer Alexandra kennt, der weiß, sie liebt Studien über alles und sie weiß so gut Bescheid über Studien und wir profitieren dann alle von ihrem Wissen, ich auch, ich lerne immer wieder Neues und es geht heute der Nerd Alert über?
Ja, es geht tatsächlich darum, dass ich mich gefragt habe, gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ob sich die Zusammensetzung unserer Hautbarriereschicht jahreszeitabhängig messbar unterscheidet und wenig überraschend, aber dann doch irgendwie sehr erfreulich, habe ich 5 oder 6 Studien gefunden, die auch an, und wir hatten ja in unserer Trailer-Folge auch gesagt, Studien und Studien, ja, man kann sich auch schnell eine Studie nennen, es sind schon gewisse Qualitätskriterien, die angelegt werden sollten, ob eine Studie wirklich auf eine breite Mehrheit auch aussagekräftige Anwendung findet, repräsentativ ist. Also da waren Studien dabei mit mehreren Hunderten von Probanden. Das war in verschiedenen Ballungsräumen. Zum Beispiel gibt es eine Studie, die ist im Großraum Shanghai gemacht worden an mehreren Hunderten von Patienten. Und dann auf einer sehr akribischen Ebene wurde wirklich die Lipidzusammensetzung der Haut an verschiedenen Körperarealen, ist ja auch nochmal ein Unterschied, Gesicht, Hände oder ob du am Fußrücken das misst, untersucht zu verschiedenen Jahreszeiten. Es gab Studien, die auch den Effekt der Innenraumfeuchtigkeit als Auslöser für unterschiedliche Hautbarrierefunktionen untersucht haben. Und da haben sich deutliche Unterschiede jahreszeitlich abhängig ergeben. Also sowohl was die Hautfeuchtigkeit als auch die Barrierefunktion angeht, gibt es nachweislich messbare Unterschiede. Das heißt, es ist nicht nur das, was wir fühlen und was wir hier erzählen und was unsere Patienten
oder was wir im
fühlen
Spiegel sehen.
Oder sehen, sondern das lässt sich auch tatsächlich, das lässt sich messen. Und dieses Ceramidprofil ist wie so ein Fingerabdruck. Dein Ceramidprofil deiner Hautbarriere im Gesicht und das ist ein anderer Fingerprint im Sommer als im Winter.
Okay, du hast gerade Sommer gesagt. Es ist noch ein bisschen Winter, aber es kommt ja jetzt, der Frühling klopft ja schon an. Vielleicht abschließend, wie schafft meine Haut mit mir gemeinsam den Übergang? Problemfrei.
Ja, unterschiedlich, jede Haut unterschiedlich gut. Liegt natürlich auch daran, was für krasse Klimasprünge du hast. Ja, wenn du jetzt nochmal im April nochmal irgendwie in die Arktis fliegst oder ich weiß nicht was, keine Ahnung.
Nach Aspen.
Genau,
Skifahren,
so.
Zum Skilaufen.
Dann kann das nochmal ein bisschen andere Strapaze bedeuten. Aber im Wissen, wie man sie im Winter vielleicht ein bisschen intensiver lipidhaltig gepflegt hat, kann man das dann, wenn man merkt, jetzt kommt der Frühling und kann man das dann so ein bisschen langsam ausschleichen. Also
einfach mal eine leichtere Tagescreme vielleicht verwenden?
Genau. Und das Beste ist tatsächlich, wenn man das so ein bisschen vorplant, wenn man weiß, jetzt wird es ja dann wieder eher in die Richtung gehen, dass die Haut nicht mehr so viel braucht, dann nicht immer gleich an allen Stellschrauben von einem Tag auf den anderen alles umschmeißen, sondern dann mal diese etwas reichhaltigere Nachtcreme vielleicht wieder durch die etwas leichtere ersetzen, dann in der Tagespflege auch wieder das Vitamin C einbauen und so kann man sich dann so
langsam ranschleichen.
Ja, so wie die Tage länger werden und wie, ja, wie die Temperaturen langsam steigen, kann man sich dann auch mit der Hautpflege wieder so ein bisschen Richtung Frühling und Sommer schon so ein bisschen adaptieren.
Würdest du sagen, im Winter, wenn man jetzt nicht so oft rausgeht, reicht auch ein niedrigerer UV-Schutz und dann im Frühjahr gehe ich wieder höher, was die Drehzahl angeht? Also zum Beispiel, es gibt ja tolle Make-ups, die haben 15. Das würde mir jetzt im Sommer viel zu wenig sein, aber im Winter vielleicht ganz gut?
Also 15 wäre mir immer zu wenig. Okay. Ich mache das vielleicht auch so ein bisschen aus Bemühen, alles ein bisschen zu vereinfachen und zu standardisieren. Ich gehe keinen Tag ohne 50er Lichtschutz aus dem Haus. Der gehört bei mir
auch nicht 30?
Nein.
Okay. Nein. Du bist sehr streng.
Ja, da bin ich streng mit mir selbst und das versuche ich auch den Patienten schmackhaft zu machen, weil aus mehreren Gründen, A, vereinfacht ist das Ganze, man kommt nicht durcheinander, man hat da nicht doch mal an einem ganz strahlensonnigen Tag nur den 30er drauf. Und was man auch nicht unterschätzen darf, das, was da draufsteht, das müssen wir in unserer How-to-UV-Folge extra mal erklären. Ja. Was da draufsteht, ist ja eine normierte Messgröße und die steht für den Schutz im UVA- und UVB-Bereich. Um es jetzt mal abzukürzen, bei 30 hast du zwar auch schon sehr hohen Schutz im bösen UVB, nochmal kurz zur Erinnerung, das ist das etwas kürzerwellige, und aber nicht so einen hohen im UVA-Bereich, was man aber zur Anti-Aging-Wirkung möchte. Und du willst auch im Winter diese Anti-Aging-Wirkung, also den UVA-Schutz
maximal nutzen. Du hattest mich schon beim Hallo. Ja. Also, aufgepasst, wer Anti-Aging möchte, der muss Minimum 50 plus nehmen. Es gibt ja mittlerweile sogar noch höhere, ne? Aber also nicht so in der Tagespflege. Das
ja, und wenn man sich darüber informieren will, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, weil wir vorhin gefragt haben oder du mich gefragt hast, wo kann man denn mal nachgucken? Wenn man sich wirklich mal sehr konkret über den UV-Index, der heute an dem Ort, an dem ich gerade bin, in Deutschland aufklären möchte, dann kann man auf diese Internetseite des BFS, Bundesamt für Strahlenschutz, gehen. Das klingt erstmal so ein bisschen sehr technisch und fancy. Da sind aber sehr praxisnahe Tipps und da ist auch immer ein aktueller UV-Index abrufbar. Und da wundert man sich manchmal, wie hoch der UV-Index an einem klaren sonnigen Wintertag sein
und
kann.
Und wer sich diese Zeit sparen möchte, der nimmt gleich 50 plus.
So ist es.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, also alles, was wir hier erzählen, stimmt zwar, ersetzt aber kein ärztliches Beratungsgespräch.
Absolut,
ich denke, bei einem Pflegethema ist das noch soft, aber das gilt für jeden unserer Podcasts. Wir versuchen uns bestmöglich auf all diese Themen vorzubereiten, aber im Zweifel immer ein Beratungsgespräch, weil jeder von uns ist individuell und das ist auch gut so.
Und Franziska, wir treffen uns morgen wieder auf der Skipiste und wir haben
gut eingecremt.
Beide vorher unseren 50er UV-Schutz auf den Lippen und auf der Haut.
Das ist Pflicht. Tschüss.
Danke, es hat großen Spaß gemacht.
Face to Face, let's talk about aesthetics.
Der Podcast für ästhetische Dermatologie und Medizin mit
Dr. Alexandra Ogilvie
und Franziska Bartel.